Man lässt im Endeffekt den Immobilienmarkt nicht so frei laufen, sondern meint, da muss man Mietpreisbremse, da muss man das regulieren dort. Und im Endeffekt sind das alles Themen, die die Immobilie dann noch teurer machen und unerschwinglicher sozusagen auch für den einzelnen kleinen Investor. Wer heute nicht ein ideales Management hat und im Endeffekt auch durchaus etwas vorgesorgt hat, dem wird's schwer fallen.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie, in meinem Fall, Jürgen F. Kelber von Lübcke und Kelber. Er feiert sein Podcast-Debüt bei mir. Wenn es nach seinen Eltern gegangen wäre, hätte er deren Apotheke übernommen. Nun schaut er auf mehr als 40 Jahre in der Immobilienbranche zurück. Wir müssen mehr und nicht weniger arbeiten, fasst er eine Herausforderung für die Zukunft kurz und prägnant in wenige Worte. 4-Tage-Woche ist nicht mehr, eher 5 oder 6 sollen es sein. Die Arbeit werde intensiver und härter. Der Mittelstandsfan singt ein Loblied auf eben jenen und verrät, dass er ausschließlich in mittelständische Unternehmen investiert. Was nicht ganz richtig ist, denn er investiert vor allem in die Menschen, die für ihr Produkt brennen. Jürgen F. Kelber brennt für künstliche Intelligenz und für einen Lippenstift, der nur in einer Farbe produziert wird. Außerdem geht es natürlich um Politik und Verlässlichkeit sowie um das Asset- und Beteiligungsmanagement mit internationalen Partnern. Fast 3500 Wohnungen wurden bereits in Leipzig gekauft. Der erfahrene Immobilienexperte lässt sich nicht wirklich in die Karten schauen, verrät aber trotzdem, wie weiter investiert werden soll. Es muss natürlich auch um seine Karriere gehen. Wir sprechen über Reichtum und Bodenständigkeit und was einen guten Unternehmer ausmacht. Viel Stoff also. Deshalb jetzt direkt rein in diesen Podcast. Viel Spaß. Partner der heutigen Folge ist die Zuhause-Plattform, die eines der wichtigsten Themen derzeit bearbeitet. Denn bauen ist teuer und kompliziert genug. Das muss nicht sein. Smart-Building-Lösungen für Ihre Gebäude gibt es jetzt auch ohne Mehrkosten. Als Komplettsystem seriell vorgefertigt, risikofrei, zum Festpreis und alles inklusive Montage. Sie wollen sich das mal live anschauen? Einfach zur Smart-Building-Besichtigung anmelden und bereits realisierte Bauvorhaben kennenlernen. 5 Termine, 5 smarte Gebäude in 5 Städten und die sind Werting bei München, Frankfurt, Düsseldorf, Magdeburg und Berlin. Jetzt für September anmelden unter www.zuhause-plattform.de. Alle Daten, alle Infos dazu stelle ich auch in die Shownotes und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Immobiliarus Podcast heute in Frankfurt. Mir gegenüber sitzt eine Immobilienlegende. Ich freue mich sehr, hat mir auch gerade verraten, es ist sein erster Podcast. Da freue ich mich gleich noch viel mehr. Jürgen F. Kelber, herzlich willkommen bei Immobiliarus.
Guten Tag, Frau Wagner. Freue mich auch, ja. Ja, wirklich das erste Mal.
Das ist hervorragend, dass das dann auch noch mit mir ist. Es ist wirklich super, super schön. Ich will ein bisschen mit Ihnen allgemein über die aktuelle Situation der Immobilienbranche reden und ich will natürlich auch ein bisschen über Sie sprechen oder Sie sprechen über sich selbst am besten. Ich habe gelesen, dass Sie eigentlich die Apotheke Ihrer Familie übernehmen wollten, sollten, wie auch immer. Das passt ja, finde ich, ganz gut zu Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Dann sagen Sie doch mal, was sind denn die großen Risiken in der Branche momentan, jetzt mal abseits von Zinsen und Inflation?
Also als allererstes sollte man einmal kapitalmäßig, dann die laufenden Regulierungen, die immer weiter kommen. Also man lässt im Endeffekt den Immobilienmarkt nicht so frei laufen, sondern meint, da muss man Mietpreisbremse, da muss man das regulieren dort. Und im Endeffekt sind das alles Themen, die die Immobilie dann noch teurer mache und unerschwinglicher sozusagen auch für den einzelnen kleinen Investor.
Mhm. Jetzt sind Sie ja nicht erst seit gestern unterwegs in der Branche. Nebenwirkungen können ja immer unterschiedlich stark sein. Was glauben Sie denn, wie stark wird die Krise, die wir jetzt haben, die Immobilienwirtschaft verändern?
Also die Immobilienbranche wird sich gravierend, gehe ich davon aus, ändern. Es kommen aber auch neue Chancen damit wieder zutage. Also wir erlebten ja in der Vergangenheit, dass im Endeffekt der Immobilienmarkt nur eine Richtung kannte, nach oben. Und was natürlich sich jetzt herausstellt, diese Organisation oder Management und so weiter, die nicht funktionierten, die kommen jetzt richtig zu Tage. Das heißt, wer heute nicht ein ideales Management hat und im Endeffekt auch durchaus etwas vorgesorgt hat, dem wird's schwer fallen. Und dann gibt's noch extra Branchen, die es besonders schwer haben. Da gehört die Baubranche dazu, durch steigende Preise, Lieferketten, Corona, keine Absatzmärkte in den Immobilien. Immobilien erworben zu teuer, dachten, die bekommt man schnell wieder in den Vertrieb. Und das stockt, tut weh. Vielen Unternehmen richtig weh.
Und was glauben Sie, was wird die Branche ändern?
Ja gut, die Branche wird ändern, dass es einmal weniger gibt, dass in der Branche der ein oder andere dann nicht mehr da ist. Die Branche wird stärker wieder auf die Erfahrung und das Management wissen. Also das Kapital wird wieder stärker auf Organisation, Management, Digitalisierungen, also Prozesse, die in der Organisation liegen, werden, glaube ich, in der Zukunft die Immobilienbranche dort stärker verändern.
Das sage ich jetzt mal ein bisschen provokativ. Also es muss wieder jeder was können und von seinem Geschäft Ahnung haben? Sie lächeln schon.
Ja, das ist im Endeffekt hatte man in der Vergangenheit wurde ein Fehler in der Immobilienbranche durch Wertsteigerungen der Immobilie so etwas ausgeglichen. Heute ist es so, ich habe einen seitlichen oder einen fallenden Bereich, da kommen natürlich diese Fehler viel, viel stärker wieder raus und das Kapital braucht wieder erfahrenere Manager, die ihren Job wirklich richtig gut verstehen. Das ist richtig.
Also müssen alle wieder in die Managerschulung. Gut. Sie sind jetzt seit wie vielen Jahren in der Branche unterwegs?
40. Bisschen was über 40.
Ja. Bisschen über 40. Das heißt ja, da haben Sie ja jetzt nicht nur die Krise, Sie kennen ja schon ein paar Krisen. Jetzt gibt's ja so eine Zweiteilung innerhalb der Branche. Die einen sagen, ach, das wird schon alles, so schlimm wird's nicht. Haben wir alles schon mal gehabt. Und die anderen sagen, oh, schlimmste Krise ever. Wir werden da komplett verändert rausgehen. Wohin tendieren Sie?
Ich sage mal, natürlich ist das eine Krise, ich glaube eine Krise, mit denen alle nicht in der Schnelligkeit und auch in dem Umfang gerechnet haben und auch in der Langfristigkeit. Corona, dann Krieg, dann Ukraine, dann Flüchtling, dann im Endeffekt auf der ganzen Welt sind irgendwelche Veränderungen und die Veränderungen wissen wir, glaube ich, alle nicht, was die insgesamt wirtschaftlich für uns bedeuten. Und eine wesentliche Veränderung ist, glaube ich, wo wir in der Zukunft wieder brauchen, wir müssen mehr arbeiten und nicht weniger. Also ich weiß, das ist etwas provokativ. Die einen sagen die 4-Tage-Woche. Ich sage eher, wir müssen wieder an 5- und 6-Tage denken. Und ja, die Arbeit wird in der Zukunft intensiver und härter werden.
Und da werden jetzt bestimmt viele sagen, das sind keine schönen Aussichten.
Ja, ich sag mal, ich habe jetzt neu von einem IT-Unternehmen in dem Raum, wo ich wohne, der hat so eine Arbeitszeitregelung, dass jemand frühzeitiger in den Ruhestand gehen kann und hat gesagt, ja, er wird es 1000 Mitarbeiter diesbezüglich, es haben sich 5000 gemeldet. Also das muss man sich einfach, das ist im Endeffekt dann auch für ein Unternehmen, wo sagt du, ein relativ großer Anteil will eigentlich gar nicht mehr bei mir im Unternehmen oder frühzeitig aussteigen. Ich glaube, die Erfahrung von den Mitarbeitern und die braucht Deutschland weiterhin. Und mit diesen Arbeitskräften und Leistungen müssen wir, ja, die müssen wir halten.
Mhm. Ja, die Wirtschaftszahlen zeigen ja jetzt auch nicht gerade für Deutschland nach oben. Das ist ja so auch so ein Narrativ, die Exportnation und so. Das ist ja alles jetzt nicht mehr so richtig wahr. Ich bin heute wieder mit der Bahn gefahren, wieder zwei Züge eher gefahren, damit ich überhaupt pünktlich da bin. Also man organisiert ja jetzt schon seinen Tag um das Bahnfahren drumherum. Es macht mir eher Stress, als dass es eine Dienstleistung ist, die ich gerne in Kauf nehme. Sie haben gerade schon gesagt, es gab viele schwarze Schwäne, die da vorbeigekommen sind, die jetzt so nicht erwartbar waren. Wie würden Sie denn motivieren? Also wie bekommt man denn die Leute dazu, aus der Work-Life-Balance wieder rauszugehen?
Also es fällt auch unschwer. Ja, also nach dem Corona war durchaus viel mehr Homeoffice, wo die Leute dann sagten, es hat ja alles gut geklappt, auch im Homeoffice. Ein Teil sagt, ja, ich will eigentlich lieber im Büro sein, um eine gewisse Kommunikation, meine Leute zu erkennen. Es gibt da Umfragen, dass die Vereinsamkeit durchaus gestiegen ist. Wenn Sie heute in Lokale hier in Frankfurt gehen, sind die nicht mehr voll, brauchen Sie sich nicht mehr anmelden. Also es ist schon eine Veränderung. Nachhaltig denke ich, dass der Mensch trotzdem stärker im Team zusammenarbeiten will und das vielleicht jetzt auch so ein gewisser Prozess ist, den man jetzt durchaus erfahren muss. Wir bei uns legen Wert, im Team und in den Büros zu arbeiten.
Ja, es sind viele hier, ja.
So, also bei uns gibt's eigentlich Homeoffice montags und freitags nicht.
Nicht.
Nicht. Ja, nicht, sondern unter der Woche einen Tag. Manche nutzen das gar nicht, manche öfters, ja. Aber wir legen Wert drauf, wieder stärker im Büro zu sein.
Sie sind ja jetzt ein alter Hase im Geschäft. Wie oft klingelt bei Ihnen momentan eigentlich das Telefon, dass irgendjemand sagt, lieber Herr Kälber, können Sie mir mal helfen? Haben Sie eine Idee? Was würden Sie tun?
Eigentlich nicht so viel. Nee. Also ich glaube, wir haben mit der Thematik zu tun, die vorher noch nicht gab. Und also in der Breite und auch bei mir noch nicht. Ja. Also ich kann jetzt auch nicht davon schwärmen. Ich habe da Erfahrung in solchen Themen. Und außerdem bin ich eher eine Person, die auch in der Vergangenheit eher zurückhaltender, geerdeter. Also ich bin jetzt nicht so, dass die Menschen auf mich zukommen, kann ich mir da helfen. Das meiste an den Anfragen sind, kann ich mir helfen in finanziellen Situationen. Also welche Bank finanziert und wo sind. Also derartige Themen. Gut, dort ist mein Netzwerk vielleicht das eine oder andere größer wie bei ihm. Da kann ich dann unterstützend tätig sein.
Okay. Sie sitzen im Aufsichtsrat von Abireo Capital, richtig?
Capital AG, ja.
Ja, das ist eine AG, okay. Das ist, also die schreiben selbst so, mittelständisch geprägte Investmentgesellschaft, weil sie jetzt gerade ja Finanzierung hatten. Ich würde trotzdem jetzt noch mal kurz zum großen Ganzen abbiegen wollen. Mittelstand. Wie schätzen Sie denn die derzeitige Situation des Mittelstandes ein?
Also ich bin ja ein Fan vom Mittelstand ohne Ende. Ich habe ja mein Unternehmen verkauft an die Conver, damals eine österreichische AG, ihren Konzern, und war dann im Endeffekt wieder begeisterter Mittelständler nach 5 Jahren, wo ich dann im Endeffekt die Lübcke Kälber erworben habe und meine Beteiligungen eigentlich alle geprägt sind mit dem Geist des Mittelständlers. Deshalb arbeite ich auch noch, ja. Und die Begeisterung als Mittelständler, ich glaube, das hat uns auch geholfen, dass im Endeffekt wir etwas mehr bieten können wie ein Konzern. Der Konzern, da ist ja ein Arbeitnehmer, FDE. Bei uns ist ein Name, wo dahinter steht. Und ich erkläre es immer, wenn ein Konzern Mitarbeiter entlässt, dann steigt der Aktienkurs. Wenn der Mittelständler Mitarbeiter entlässt, dann sagen alle, oh, was ist denn mit dem los? Also nur, dass wir mal, obwohl beide dasselbe tun, hier ein enormer Unterschied zwischen zwei Strukturen sind. Der Mittelstand hat's, und das muss man sagen, der hat's derzeit durchaus schwerer wie Konzerne. Der Mittelstand ist aber eigentlich das Herz des Deutsch, also des Arbeitgebertums der Masse ist der Mittelstand. Aber, wie Sie schon sagten, der Mittelstand hat es derzeit durchaus nicht leicht, finanzieren zu bekommen, sich in den Strukturen, der Mittelstand lernt, kann sich viele Dinge als solches auch nicht leisten, was sich ein Konzern leisten kann. Aber er hat trotzdem ein Bereich, wo sich ein Konzern nicht leisten kann. Und auf die Stärken muss man sich konzentrieren. Das erleben wir derzeit, dass Mitarbeiter sich bei uns trotz weniger Homeoffice und nicht 4 Tage Woche und ständig unter dem Leistung durchaus wohl fühlen und mir so eine kleinere Familie darstelle im Mittelstand.
Würden Sie sich denn politisch mehr Förderung für den Mittelstand wünschen? Also ich spreche jetzt mal nicht nur von Fördergeldern.
Also was immer schwierig ist, wenn die Regierung Prozesse in Gang setzt und im Endeffekt von jetzt auf nachher schnell und das muss kapitalmäßig dargestellt werden. Da wird mir schon entweder ein langsamerer Prozess, wenn ich den Prozess aber schnell abwickle, dann muss die Regierung durchaus Förderprogramme bringen. Das Allerschlimmste ist, Förderprogramm anzusagen und halbes Jahr später oder einen Monat später wieder herunterzuziehen, wie jetzt zum Beispiel mit dem Energie und Solar und so weiter, wo also wirklich Käufer von Häusern ihre Grundstücke wieder zurückgegeben haben, weil ihnen die Eigenkapitalquote dann fällt. Und das ist schon nicht verlässlich. Und was wir im Mittelstand brauchen, aber das braucht auch ein Konzern, aber der Mittelstand noch viel, viel stärker, das ist Verlässlichkeit von außen, wie wir natürlich auch von innen Verlässlichkeit von unseren Mitarbeitern. Also das muss ein Spiegelbild sein und das ist momentan nicht zu erkennen und nicht greifbar und das ist Vertrauen. Verlässlichkeit. Und wenn diese Punkte fehlen, wenn das Vertrauen fehlt von einer Bank in den Kunden, dann kriegt er kein Geld. Und das ist momentan insgesamt so auch, wo ich mir eine klare Linie wünschen würde, auch von der Politik.
Sie haben jetzt gerade schon ein Loblied auf den Mittelstand gesungen. Ich las, Sie sind an verschiedenen Firmen beteiligt. Ich nehme an, das sind dann in den meisten Fällen mittelständische Unternehmen.
Alles.
Ah, war mir klar. So, was dann, gut, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, da haben wir gerade schon drüber geredet, aber Sie sind in der Kosmetikbranche investiert, neue Technologien zur Wasseraufbereitung, Finanzplattform. Das ist ja ein sehr bunter Mix. Wie wählen Sie aus?
Also meine Grundvision war, ich habe ja den Vertrieb von Bestandswohnungen, also den Einzelverkauf von Wohnungen, habe 60.000 Wohnungen veräußert, 50.000 Wohnungen in der Hausverwaltung, habe diese Unternehmen ja veräußert. Jeder dachte, dass ich danach dasselbe wieder mache, weil ich da die größte Erfahrung habe. Meine Vision war zu sagen, ich will nach dieser Zeit mich an Unternehmen beteiligen, die gar nichts mit dem zu tun haben wie vorher. Warum? Der erste Punkt, weil es mir neugierig macht und den Geist fördert. Der zweite Punkt, meine Meinung ist, Prozesse und Struktur im Mittelstand sind fast immer alle gleich, ja, nur unterschiedliche Produkte sozusagen. Und der dritte war der Schutz vor mir selber. Das heißt, in diesen Beteiligungen brauche ich immer bessere Leute in der Führung wie ich. Weil ich brauche jemanden, der die Führung macht und sich bei der Arbireo Capital in Fonds auskennt, in regulierte Fonds, also in den Bereichen. Und so ist es in allen diesen Kosmetik. Brauche einen Profi im Kosmetik.
Aber wonach suchen Sie die Branchen aus? Da kommen Leute auf Sie zu und sagen, ich habe hier eine Idee, oder gehen Sie auf die zu, oder wie funktioniert denn das?
Also haben wir eine Crowdfunding-Plattform, in denen Start-ups Kapital suchen für Ideen oder auch Kapital suchen für Gesellschaften, die durchaus schon länger auf dem Markt sind. Und diese Unternehmen schauen wir erst einmal als solches an, so zum Beispiel auch die Kosmetikbranche, die waren nicht auf der Crowdfunding-Plattform, weil sie im Endeffekt noch keine Verträge als solches hatte. Ich war aber von der Führung von einer Frau, wo die Kosmetik so begeistert, die hat gebrannt für diese Kosmetik und für das ist heutzutage ein voller Erfolg.
Okay,
also ich investiere in Menschen.
Ich wollte es gerade sagen, es ist ja eine Mischung aus der Geschäftsidee sozusagen, ja. Die muss ja auch stimmen, und dem Menschen dahinter oder den Menschen dahinter.
Ja. Vollkommen richtig. Also für mich einmal die Geschäftsidee, das ist vielleicht zu stark. Also zum Beispiel Wasser. Wasser wird in der Zukunft, ist ein Thema, Bereich, der wird uns verfolgen immer. Und die Idee, uns muss auch einfach sein. Also für mich muss es dann einfach sein, dass man in relativ kurzer Zeit, ist das Produkt interessant, hat es eine Marktdurchdringung in der Zukunft. Ja, da arbeite ich jetzt noch stärker, beschäftige mich mit KI, obwohl ich nicht einmal einen Computer als solches habe, aber ich beschäftige mich mit KI und den Grundsätzen, wie kann man stärker den Markt als solches testen, dass Produkte auf dem Markt sozusagen auch verkauft werden und eine Nachfrage da dazu gibt. Und das immer sehr weit. Also ich gehe mal davon aus, wir können, also hat jetzt nichts mit Immobilien zu tun, wir werden aufgrund der KI klar definieren können, ob dieses Produkt in den nächsten 2 Jahren auf dem Markt nachgefragt wird.
Okay.
Jetzt sind Sie baff, ne?
Ja, bin ich baff.
Also wenn Sie jetzt zum Beispiel in so Kosmetik, machen wir jetzt als Neuestes ein Lippenstift.
Mhm, ja.
Und der Lippenstift wiederum würde jeder fragen, dekorative Kosmetik. Ja, würde jede Frage, Lippenstift, unterschiedliche Farben. Nee, nur eine Farbe. Sehen Sie? Warum nur eine Farbe? Wir suchen uns digital raus, welche Farbe weltweit am meisten auf dem IT als solches nachgefragt wird. Und diese eine Farbe, die bringen wir dann auf den Markt. Und das ist im Endeffekt auch durchaus ein Thema, wo man auf die Immobilienbranche rüber transferieren kann, dass man stärker das Digitale mit dem Produkt, was jemand sucht, als solches verbindet, um dann auch Produkte zu entwickeln, die auch in der Zukunft auf dem Markt nachhaltiger gesucht werden.
Spannend. Das mit dem Lippenstift finde ich jetzt tatsächlich überraschend. Nur eine Farbe, okay, ja.
Wir werden sehen, wir können Ihnen berichten, ob es ein Erfolg war.
Da bin ich wirklich gespannt, wie das ausgeht. Ich habe einen alten Spiegelartikel gefunden. Sie waren Teil der Doktorarbeit von Dr. Rainer Ziedelmann, den kennt ja die Branche auch. Der hat Menschen darin befragt, die reich sind und die reich geworden sind. Wir könnten uns jetzt müßig die Definition von reich erarbeiten. Das machen wir jetzt aber mal nicht. Damals war das sehr en vogue. Der Artikel ist ja schon ein paar Jahre alt. Herr Ziedelmann hat jetzt auch schon ein paar Jahre seinen Doktortitel. Muss man sich heute für Erfolg, und meistens, wenn man erfolgreich ist, verdient man ja auch Geld, muss man sich dafür schämen?
Also für mich trifft das gar nicht so. Ich schäme mich nicht, aber ich bin auch nicht die Person, ja, die im Endeffekt das nach außen, da ich bin bodenständig, unterstütze soziale Projekte, versuche auch was zurückzugeben. Und ja, bin, also ich kann jetzt nicht erleben, dass bei meiner Seite irgendwie Neid oder sonst was immer dort gesagt, kann ich nicht sagen.
Das wird ja immer kolportiert, ja, dass man.
Ja, es ist bestimmt vorhanden und auch stärker oder ausgeprägt in Deutschland mit Sicherheit, ja, dass im Ausland Vermögende anders oder erfolgreicher dargestellt sind. Hier hält man es eher unter der Decke in Deutschland, weil vielleicht derartige Dinge entstehen. Aber ich persönlich kann es bei mir nicht verstehen. Vielleicht bin ich auch nicht reich genug, kann auch sein. Aber wir wollen ja nicht darüber diskutieren, was reich heißt. Und
in dem Artikel ist auch nachzulesen, das fand ich jetzt sehr amüsant, dass Schule nicht so ihr Ding war. Sagen Sie da selber, Sie haben Mofas frisiert, haben preiswert Wein eingekauft und den dann teuer verkauft. Dann nickt er jetzt. Schließlich haben Sie dann so als Einmann-Makler-Unternehmen angefangen. Wenn Sie jetzt so zurückblicken, was macht denn für Sie einen guten Unternehmer aus?
Ein guter Unternehmer, fleißig, zielorientiert, und er muss sich an Problemen meistern. Also, wo ich in die Immobilienbranche gegangen bin, war für mich eine klare Zielsetzung, ich will zu den 3 größten Immobilienunternehmen zählen. So, jetzt haben wir rausgesucht, in welchem Bereich, also war es im Endeffekt im Verkauf von Wohnungen, wie komme ich schnell in diesen Bereichen rein, indem ich mich mit Immobilien beschäftige, die andere nicht verkaufen können. Habe sofort die schnellste Anerkennung und krieg auch am schnellsten die weiteren Aufträge. Habe mich dann beschäftigt, früher gab es den Aufteiler. Der Aufteiler hat Immobilien erworben, hat die Mieter versucht zu kündigen und hat dann die Wohnungen für mehr Geld veräußert an den Kapitalanleger. Meine Strategie war, die Immobilie auch zu kaufen, aber zuerst mal an die Mieter Wohnungen zu veräußern und später an Selbstnutzer und Kapitalanleger. Hab also durch den Prozess war der viel, viel schneller und auch nicht in dem Maße negativ behaftet. Also der gewisse Spaß am Unternehmen und ständiger Stress haben war mit ein Grund daran. Bei den Aufträgen, wo andere nicht verkaufen konnten, das war damals gemeinnützige Wohnungsgesellschaft, für die ich dann bundesweit veräußert habe. Und das ist so, im Endeffekt wollte ich da einen Auftrag, habe nie einen Auftrag bekommen, bis ich dann dorthin geschrieben habe und habe gesagt, ich möchte nur diese Immobilien haben, wo die anderen nicht verkauft haben. Und da war ich erfolgreich.
Und ist so einfach.
Das war der Wachstum, wo ich dann im Endeffekt auch in der TLG für Thüringen zuständig war für den Vertrieb, und daraus ist dann im Endeffekt das Unternehmen der Größe entstanden.
Mhm. Sie haben ja jetzt, also wenn wir jetzt auf den Markt gucken, sieht man ja jetzt in anderen Maklerunternehmen, dass wirklich also ganze Teams entlassen werden. Sie sind auch da wieder antizyklisch unterwegs und haben ja jetzt auch sehr viele Leute eingestellt und bauen Niederlassungen auf. Ist das auch so eine Strategie, gegen den Strom zu schwimmen und zu erkennen, wann schwimme ich jetzt los?
Also auch bei uns ist es hart, ja, muss man auch ganz klar sagen. Also man kann sich nicht gegen den Markt wenden. Der Markt, der ist, wie er ist, und der ist momentan hart. Unsere Strategie war im Endeffekt, da kommt wieder der Mensch. Das Wichtigste ist den Mensch, weil der ist im Endeffekt dann derjenige, wo den Umsatz, wo im Endeffekt sich hier wohlfühlt oder sonst was. Damals war für uns der größte Engpass, Mitarbeiter zu bekommen, weil wir einen anderen mehr bezahlen konnten oder internationaler war und so weiter, wir halt mittelständisch und regionaler eher aufgebaut waren. Und heute hatten wir dann diese Zeit genutzt, um im Endeffekt dann Mitarbeiter, die wir vorher nie bekommen haben, jetzt haben wir wirklich eine absolute Top-Mannschaft und sind perfekt aufgestellt, wenn im Endeffekt wir spüren ja schon, dass wir aus dem Talbereich sozusagen rauskommen und sind natürlich dann auch ein verlässlicher Partner für die Zukunft. Ich denke, die Entscheidung war richtig und haben jetzt ein tolles Team für den Markt.
Wenn er wieder anspringt, richtig anspringt, dann ist...
Ein bisschen ist er schon angesprungen.
Sie haben 7 Standorte, richtig? Einer davon ist London. Ja. Das bedeutet internationale Kunden, internationalen Marktzugang. Wie sind da die Investoren unterwegs und vor allen Dingen, wie schauen die denn auf Deutschland?
Also wir erleben derzeit, dass im Endeffekt in Deutschland Family Office erwerben und ausländische Investoren. Die sagen, jetzt ist ein Markt in Deutschland, wo im Endeffekt die Fonds jetzt derzeit nicht kaufen, weil sie vielleicht vorher zu höheren Preisen erworben haben und der Internationale sozusagen mit seinem Kapital schaut, sind jetzt Investitionsmöglichkeiten in Deutschland. Und was braucht er da dazu? Er braucht ein funktionierendes Management vor Ort. Und wir stellen uns als Plattform für internationales Kapital und Investoren, ist die Lübcke und Kelber sozusagen bereit, derartige Aufträge zu bearbeiten, was wir auch derzeit schon machen. Und das Londoner Büro ist im Endeffekt ein Büro, wo man im Endeffekt dort dann auch stärker den Brückenschlag zwischen London und Deutschland und dem internationalen Kapital zu hier.
Also die deutschen Investoren sind jetzt im Moment nicht so unterwegs, aber die internationalen schon, also die englischen.
Ja, die internationalen sind unterwegs, machen wir derzeit durchaus auch gute Verhandlungen und Geschäfte. Ja. Aber der internationale Bereich, der braucht Know-how und das ist im Endeffekt uns. Und der Deutsche ist eher sehr, sehr zurückhaltend gerade.
Verunsichert.
Ja, verunsichert und hat natürlich, ich sage mal, Bauträger-Thema, Abwertungen jetzt. Weil natürlich die Immobilienpreise durchaus aufgrund des Zinsanteils nach unten gegangen sind. Die haben jetzt erstmal mit ihren Beständen sozusagen zu kämpfen und so weiter. Und da kommt wieder das Management. Wie manage ich diese Immobilie? Und dort sind wir jetzt perfekt sozusagen aufgestellt.
Also das ist sozusagen jetzt Ihr Wachstum für die nächsten Jahre mit internationalen Investoren?
Also die Lübcke und Kelber wollen wir im Endeffekt auf zwei Säulen. Die eine Säule ist Transaction, das Maklergeschäft, Gewerbe, Wohnen, und die zweite Säule ist Asset- und Beteiligungsmanagement. Diese Asset- und Beteiligungsmanagement ist im Endeffekt, dort kaufen wir gemeinsam mit ausländischen Investoren, also wir sind mit eigenem Kapital auch drin, kaufen wir Wohnungsbestände. Bis dato Wohnungsbestände, können auch andere Assetklassen sein, aber bis dato Wohnungsbestände in Deutschland auf. Haben jetzt 3.000 Wohnungen in Leipzig erworben, sind jetzt weitere 350 Wohnungen in Leipzig dazu gekommen. Und kaufen weitere Immobilienbestände mit unserem Partner Tristan sozusagen ein.
Und das sind Value-Add, Managed-to-Core-Portfolios oder sind das?
Also ganz gute Bestände, aber Bestandsimmobilien. Ja, Bestandsimmobilien, oft mit niedrigen Mieten auch noch, wo im Endeffekt auch Energiethemen gemacht wird, wo man im Endeffekt wieder richtig arbeiten muss an der Immobilie. Das ist das, was ich sagte, das richtige Managen und Arbeiten und das Asset Management und das Verwalten von Immobilien, das wird jetzt wieder wichtiger.
Das heißt,
oder wichtig.
Das heißt, Sie werden weiter kaufen. Gibt's so Hotspots, wo Sie sagen, Sie gucken da jetzt, warum Leipzig? Geht's da weiter in Ostdeutschland?
Also wir haben einen Städteatlas, wo wir bei Lübcke Kelber sozusagen jedes Jahr erstellen. Und dort werden Städte ausgewählt, die ersten 20, das sind im Endeffekt unsere Investitionsstädte. Und da ist unter anderem Leipzig dabei. Und das sind aber jetzt im Endeffekt, haben wir noch zusätzliche Werte zu den Städten dazugenommen, wie Wohlfühl, fühle ich mich dort wohl, wie ist der Wegzug, ist der Zuzug, warum ziehen die Leute? Also auch dort nutzen wir jetzt die Daten, die zur Verfügung stehen, um im Endeffekt auch so weiche Faktoren zu definieren und unsere Investitionsentscheidungen dort dann auch zu untermauern. Und dadurch, also der digitale Bereich, wo uns im Endeffekt in unseren Entscheidungen unterstützt, den muss man nur herausarbeiten.
Ja, ich wollte gerade sagen, das eine ist ja die Daten zu bekommen, das andere ist ja die Daten so auszuwerten, dass man was damit anfangen kann.
Ja, da haben wir ein extra Team, wo im Endeffekt sich mit diesen Bereichen beschäftigt. Also es reicht nicht mehr wie früher, Bauchgefühl, toller Bestand, reicht nicht mehr. Ich brauche schon mehr an Daten und Grundlagen, warum genau diese Immobilien für uns an diesen Standorten interessant.
Aber ein bisschen Bauchgefühl ist doch immer dabei, oder?
Immer. Bauch, das muss passen. Das muss in einem ausgewogenen Bereich sein. Aber Kopf ist auch wichtig. Also meistens sind die Sachen, wo man, ja, wo das Bauchgefühl am stärksten ist, ja, da muss man dann trotzdem den Kopf, dann würde man nämlich nur Denkmalschutzimmobilien erwerben, tolle Immobilie. Aber zum Schluss muss es im Endeffekt sich auch rechnen. Und das muss im Endeffekt vereinbar sein untereinander.
Jürgen Kelber, vielen, vielen Dank für das Gespräch, für die Premiere, für den Premieren-Podcast. Wir sehen und hören uns sicherlich nochmal und dann schauen wir mal,
alles klar,
wie es so weitergegangen ist mit den internationalen Investoren, mit den beiden Standbeinen von Lübcke und Kelber. Vielen herzlichen Dank für den Podcast.
Danke, Frau Wagner. Hat mir viel Spaß gemacht.
Schön.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.